ARD.
Hallo Michael, wir sind ja noch mitten in der Urlaubszeit. Hast du dein Fernweh schon kuriert?
Ja, so ein bisschen. Ich war im Juni in Galicien in Spanien, weil ich wollte da immer mal hin. Also ich bin jetzt aber auch nur so ganz klein bisschen den Jakobsweg gegangen, also weil das wäre doch ein bisschen zu weit offen gestanden. Aber ich fand es ganz toll da, weil das ist doch ein bisschen so eine andere Region in Spanien, als man es so gemeinhin kennt. Also ich kann es sehr empfehlen. Also es hat super Spaß gemacht. Also es war wirklich ein toller Urlaub.
Und war der Jakobsweg voll?
Ja, erstaunlicherweise schon ziemlich. Ja. Also es war dann irgendwie Anfang Juni und das war doch irgendwie erheblich voller schon, als ich mir das vorgestellt hätte. Doch.
Ja, das scheint so ein generelles Problem zu sein. Also ich habe auch schon Anfang Mai, muss man sagen, in Norditalien so ein bisschen Dolce Vita genossen. Und da ist mir aufgefallen, dass es dort eigentlich auch immer voller wird. Zum Beispiel war Verona an einem ganz normalen Werktag Vormittag schon so überlaufen, dass wir vor lauter Reisegruppen Umwege zum historischen Stadtzentrum suchen mussten und ins Haus von Julia Capulet, das ist die mit dem Romeo, und neben der römischen Arena ist dieses Gebäude vielleicht die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt, bin ich erst gar nicht gekommen, da hätte man vorbuchen müssen oder 3 Stunden anstehen. Als ich das letzte Mal da war, war so um die Jahrtausendwende, war das leer.
Ja, das ist ja so ein Schlagwort, was man jetzt öfters liest, Overtourism, also Übertourismus nennt man es auch. Also ich kann das bestätigen, also ich war im letzten Jahr Ende April mal in Lissabon und das war auch ganz, ganz toll so, aber ich war dann erstaunt auch, wie Ende April die Stadt schon wirklich total voll war so, und ich habe dann so gedacht, so wow, da möchte ich mir das gar nicht vorstellen, wie das jetzt eigentlich hier in der Hauptreisezeit ist. Das hat ja auch ein bisschen mit den Kreuzfahrtschiffen zu tun, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Also insofern, so Übertourismus ist schon ein Thema. Muss man sagen.
Ja. Horribile dicto, um mein kleines Latino mal wieder auszustellen. Manchmal wünscht man sich ja fast die Corona-Zeit zurück. Da war es überall doch deutlich leerer. Gut, dafür gab es auch viele Auflagen und Hindernisse, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und ich wünsche mir auf keinen Fall eine zweite Pandemie, aber der Massentourismus scheint wieder an Fahrt gewonnen zu haben. Und das ist ja schon angedeutet. Wir könnten auch über Kreuzfahrten reden. Das ist unser Thema heute so ein bisschen. Ne?
Genau, also die Reiseberichterstattung steht ja wieder in voller Blüte sozusagen. Also der Reisejournalismus sendet wieder deutliche Lebenszeichen, nachdem die Branche ja 2020 bis 2022 doch auch sehr zu kämpfen hatte und so ein bisschen im Dornröschenschlaf war, sage ich jetzt mal.
Darum fragen wir heute, wieder Volldampf voraus, Reisejournalismus nach Corona. Ich bin Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Michael Mayer. Und sprechen wollen wir darüber mit einem, der es wissen muss, nämlich mit Martin Wein. Er ist der Vorsitzende des Verbandes der deutschen Reisejournalisten mit aktuell 225 Mitgliedern. Und Sie wissen ganz bestimmt, wohin der Hase läuft, beziehungsweise wohin der Rollkoffer gezogen wird. Hallo, Herr Wein.
Ich grüße Sie. Hallo.
Herr Wein, vielleicht auch einen Blick zurück in diese dunklen Tage. Wie haben Sie als Reisejournalist, wie hat Ihre gesamte Branche eigentlich die Corona-Zeit beruflich überstanden?
Der Anfang war natürlich schon ein großer Schock für uns alle, zumal ja viele Kollegen auch irgendwo in weiter Welt unterwegs waren und erstmal nach Hause kommen mussten, genau wie die anderen Reisenden auch. Danach haben wir uns dann natürlich auf das berufen, was uns auch ausmacht, nämlich eben den Service anzubieten. Wohin kann man noch reisen? Wie kommt man nach Hause? Was ist sicher? Was ist möglich? Was gibt's für Alternativen? Und es fing ja dann auch im Sommer 2020 auch so langsam an mit den ersten Deutschlandreisen. Ich war dann selbst in Schweden im Herbst. Die Buchproduktion ging in gewisser Weise natürlich auch weiter. Das Themenspektrum hat sich einfach verschoben. Dann eher Deutschland- und Europa-Themen statt die große Fahrt sozusagen.
Na, beim Reisejournalismus ist ja auch spannend, finde ich, dass es zum einen ja viele Leute gibt, die schon wissen, wohin sie fahren, weil sie einfach so ein Reiseziel für sich als gut befunden haben. Und dann gibt es ja wieder andere Leute, die wollen sich inspirieren lassen durch den Reisejournalismus. Und dann gibt es ja manchmal auch so ein bisschen was so wie ein Schwärmen so in die Ferne, wo man denkt, na gut, da werde ich vielleicht jetzt nie hinkommen, aber mich interessiert es dann schon, mal einen Artikel oder einen Beitrag darüber zu sehen. Ist das jetzt so sozusagen so diese drei Aspekte, so der Funktion des Reisejournalismus?
Da haben Sie das Spektrum eigentlich schön abgedeckt. Mir ist wichtig, dass wir uns als Mittler zwischen den Konsumenten, also den Lesern, Hörern, Zuschauern und der Reiseindustrie sehen, die natürlich ihre Produkte an den Mann und an die Frau bringen möchte. Und wir uns da eben die Neutralität wahren, eben auch zu beschreiben, was denn für wen wohl die bessere Reise ist oder welches Ziel sich für wen besonders eignet, was wo besonders interessante Dinge zu sehen sind oder so. Und das ist dann eben unser Job, den wir einerseits natürlich machen, indem wir einfach schöne Ziele vorstellen oder schöne Orte, schöne Ecken, unbekannte Nischen und so weiter. Und indem wir natürlich auch knallhart Service-Tipps geben, wie komme ich mit meinem Rollkoffer am besten zum Flughafen, wie komme ich durch die Passkontrolle, wie miete ich mir das günstigste Auto, was auch immer. All solche Fragen halt, die sich da ja schnell stellen.
Wir wollen ja ein bisschen herausfinden, ob sich der Reisejournalismus nach Corona genauso anfühlt wie vor Corona oder ob sich da was geändert hat. Und eine Sache haben wir ja schon angesprochen, es ist unglaublich voll überall da, wo es auch schön ist. Das merken Sie doch sicher auch.
Das merken wir auch. Die Saisonzeit hat sich ja praktisch vom Frühling bis in den Herbst verlängert. Das ist natürlich den Hoteliers sehr recht und viele Orte sind eben auch gut gefüllt. Ich würde mal sagen, da ist der Stand von 2019 sicherlich erreicht und wird irgendwann auch ja wahrscheinlich überschritten werden. Man muss einfach sagen, es ist ja auch so, dass nicht nur wir reisen wie vor 20 Jahren, vielleicht dann nur die Europäer und vielleicht noch Amerikaner und Kanadier oder so unterwegs waren, sondern es sind eben heute auch andere Nationen, wo viele Menschen eben das nötige Geld inzwischen haben und auch dann die Reiselust für sich entdeckt haben. Das kann man ihnen auch nicht verbieten.
Da wir schon beim Thema Geld sind, ich habe mit einem Kollegen vom WDR gesprochen und der meinte, dass es doch in den vergangenen Jahren, also es hatte nichts mit Corona zu tun, aber so einen Trend gegeben hat, also dass man doch auch günstigere Destinationen empfohlen hat, weil also Mallorca oder Italien doch teilweise doch deutlich teurer geworden sind, also Stichwort so Montenegro oder so. Also ist das stärker auch ein Thema, wie teuer eine Reise ist?
Das kommt sicherlich sehr auf das Medium an und wo man das produziert und präsentiert. Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt da zwei Trends. Der eine geht tatsächlich eher zum günstigen Reisen, was heute schon wirklich schwierig ist, weil die Preise doch erheblich angestiegen sind. Und der andere Trend ist ganz klar Luxus und da gibt es nach oben hin gar keine Grenzen.
Wie gehen Sie denn da mit um eigentlich jetzt als Berichterstatter? Haben Sie umgestellt? War früher nicht je exklusiver, je teurer, je exotischer, desto besser? Wurde besser gelesen, wurde besser gekauft? Und müssen Sie jetzt wieder auf Rügen Urlaub machen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das fände ich jetzt zu platt. Ein guter Reiseteil oder eine gute Reiseberichterstattung deckt ja alles ab. Also das Spektrum von Rügen bis Bali oder bis in die Antarktis, wenn Sie so wollen. Und da muss man für jeden Geschmack im Grunde das bieten, was gewünscht wird. Und die Sehnsüchte sind da sehr unterschiedlich. Die junge Familie, die macht vielleicht gerne mal einen Urlaub in der Lüneburger Heide auf dem Bauernhof. Und die Hochzeitsreise, die soll aber dann doch in Bali stattfinden oder auf Hawaii. Das kann man ja auch niemandem verbieten, ist auch nicht unsere Aufgabe.
Und das merken Sie auch bei der Nachfrage aus den Redaktionen?
Ja, die Mischung muss schon stimmen. Also es ist immer noch so, dass natürlich es die Sehnsuchtsziele gibt. Die sind ungebrochen da. Die werden ja eher noch verstärkt durch die sozialen Medien. Das sind ja gar nicht wir, die Leute dahin locken, sondern das sind irgendwelche Posts bei Instagram oder Videos bei YouTube, wo Menschen dann sagen, da möchte ich auch mal hin. Und bei vielen bleibt es dann beim Traum und bei manchen wird es dann Realität. Und denen geben wir dann an die Hand, wo sie denn dann hinfahren können und was sie da erleben können.
Ich finde ja ein ganz interessantes Stichwort auch Nachhaltigkeit. Also das hört man ja nicht nur im Zusammenhang mit Reise, aber spannend ist ja dabei, weil Sie gerade die Fernreisen erwähnen, dass ja, wenn man so einen weiten Flug dann nach Bali oder wo auch immer hin macht, dann ist es ja mit der Nachhaltigkeit schnell vorbei. Würden Sie denn sagen, das ist so ein Schlagwort, wo die Leute dann, wenn es dann drauf ankommt, aber doch jetzt einfach nicht viel mit anfangen können so? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist die Realität, die wir wahrnehmen. Ich persönlich lege da sehr viel Wert drauf auf diese Nachhaltigkeitsthemen, weil ich es auch ganz wichtig finde, dass die touristische Industrie sich da entwickelt in dieser Richtung. Und das müssen wir eben auch einfordern als Medien. Tatsächlich ist aber so, es werden da Trends wie Flugscham zum Beispiel ja postuliert. Es gibt auch Einzelne, die das vielleicht für sich erklären, aber die Realität ist, die meisten Leute lassen sich ihren Sommerurlaub eben nicht nehmen und die fliegen ganz genau weiterhin auf die Kanaren, wie sie das immer getan haben. Und wenn man die Realität dann sieht, dass der Frankfurter Flughafen gerade ein neues Terminal für noch viel mehr Passagiere baut, dann muss man einfach sagen, das ist eine Realität, die wir wahrnehmen müssen und mit der muss man eben umgehen und dann kann man eigentlich daraus doch nur die Konsequenz ziehen, zumindest Verbesserungen einzufordern, also leisere Flugzeuge, sparsamere Flugzeuge, weniger Müll, weniger Ressourcen, besseres Routing. Denn die Alternative wäre ja sonst einfach, es entweder zu verbieten oder es über den Preis zu regulieren. Und dann würden eben sehr viele Leute keinen Urlaub mehr machen können. Und das will sicherlich auch keiner.
Zu Corona-Zeiten war ja sicherlich auch nicht gerade wirklich billig, weil das Wohnmobil kostet ja auch sein Geld, war das Verreisen im Wohnmobil natürlich total eine gute Idee, weil man hatte dann die Hygieneprobleme nicht so. Ist das jetzt wieder out oder ist dieser Wohnmobilboom bei Ihnen immer noch spürbar?
Also ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute, die sich jetzt ein Wohnmobil zum Beispiel gekauft haben, das auch weiter nutzen. Es ist sicherlich eine bestimmte Schicht, die das tut. Noch viel besser als das Wohnmobil wäre unter Nachhaltigkeitsaspekten natürlich einfach das Zelt und dann vielleicht mit dem Fahrrad, mit dem Anhänger durch die Gegend zu fahren oder zu wandern oder stationär irgendwo sich hinzubegeben. Das mögen aber dann natürlich viele Menschen auch nicht, weil es dann eben nicht ihren Komfortansprüchen entspricht. Es gibt so bestimmte Cluster von Menschen, die eben bestimmte Urlaubsarten vorziehen. Die einen fahren immer auf dem Kreuzfahrtschiff, die anderen gehen segeln, die dritten golfen und die vierten campen und die fünften liegen irgendwo am Strand. Und da tut sich wenig so dazwischen, muss man sagen. Es gibt so natürlich den Querschnitt, der dann vielleicht alles mal ausprobiert, aber viele sind ja doch auch im Urlaub Gewohnheitstiere.
Weil wir die Kreuzfahrtschiffe jetzt angesprochen haben, eine Freundin von mir ist Schauspielerin, die ist jetzt gerade 5 Monate, also engagiert auf einem Kreuzfahrtschiff. Da habe ich mich dann immer so gefragt, also die Kreuzfahrtbranche gilt ja als, zumindest in der Vergangenheit, also als jetzt stark umweltbelastend. Berichten Sie denn über solche Themen auch? Also dass Sie jetzt da mal fragen, okay, was tut sich da eigentlich in der Kreuzfahrtbranche? Weil das ist ja eindeutig auch ein boomender Markt, glaube ich, ne?
Es ist ein boomender Markt. Weltweit betrachtet muss man sagen, es ist natürlich ein Thema, das auch aus Neidgründen sehr stark polarisiert wird, denn weltweit sind ungefähr 700 Kreuzfahrtschiffe unterwegs. Das ist 1% vom gesamten Schiffsverkehr, also das ist jetzt nicht das Thema, was uns jetzt in die Klimakatastrophe führt, aber man muss natürlich die Industrie da herausfordern und das ist auch ein Thema, das wir regelmäßig aufgreifen. Ich selbst zum Beispiel, als das erste Flussschiff hier auf dem Rhein mit einer Batterie fuhr, bin ich da drauf gegangen, habe mir das angeschaut, musste man feststellen, die Batterie war viel zu klein. Das ist eigentlich mehr ein PR-Gag und dann muss man das eben auch zur Kenntnis nehmen.
Sie sind ja der Vorsitzende des Verbandes der deutschen Reisejournalisten, können das ein bisschen überblicken und auch wenn ich Ihnen so zuhöre, ist der Reisejournalismus in den letzten Jahren politischer geworden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche das auch im Verband. Also wir hatten zum Beispiel den tourismuspolitischen Vertreter der Bundesregierung neulich mal in einer Videoschalte mit unseren Kollegen, die auch recht erfolgreich war. Wir sind ja da auch irgendwie Mittler zwischen dem Publikum und auch der Politik. Also man muss einfach sehen, die Touristik ist in Deutschland ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor mit 7% am Bruttoinlandsprodukt. Das ist doppelt so viel, wie die Autoindustrie hat. Sie hat aber nicht den politischen Stellenwert derselben. Und insofern macht es vielleicht auch Sinn, wenn wir dann auch Forderungen aus dem Publikum an die Politik oder an die Industrie herantragen und dann eben auch versuchen, da die Dinge irgendwie so ein bisschen zu matchen oder beide Seiten eben ein bisschen aneinander heranzuführen und auch gegenseitig herauszufordern.
Eine Frage habe ich noch, nochmal zurückkommend auf das Thema Übertourismus. Also es ist ja so, dass die Tourismusagenturen ja auch so ein bisschen versuchen, die Ströme zu kanalisieren, also indem sie Journalisten und Journalistinnen einladen. Also ich sage jetzt mal, lieber Den Haag als Amsterdam oder lieber Triest als Venedig, also weg von diesen ganz überlaufenden Orten. Da ist ja dann immer mal die Kritik geäußert worden, okay, das ist ja quasi auch so, dass die Journalisten dann quasi nicht so ganz unabhängig, also nicht, dass ich das denke, aber ist die Frage halt, nicht ganz unabhängig sind, weil sie sich dann da einladen lassen für ein paar Tage. Wie sehen Sie denn dieses Konfliktfeld? Also das ist ja dann schon auch ein Thema in der Reisejournalismusbranche.
Das betrifft sicherlich den Journalismus insgesamt. Wie viele Journalisten gehen mit dem Herrn Habeck auf Dienstreise oder mit der Frau Baerbock? Die nehmen die nämlich dann auch mit auf ihren Flügen. Die Industrie lädt auch ein zu Autovorstellungen oder anderem. Also ich würde es jetzt an dem Thema nicht festmachen. Wer echter Journalist ist, der ist im Pressekodex verpflichtet. Und der besagt, dass man eben neutral berichtet. Und wenn einem jemand jetzt einlädt, um einem sein Hotel zu zeigen, dann wie soll ich das anders bewerten, wenn ich mir das nicht angucke? Da habe ich also jetzt persönlich kein Problem drin. Man darf es dann eben nicht werblich tun und man muss natürlich auch gucken, was andere anbieten und vor allem, ob die Angebote dann preiswert oder im richtigen Verhältnis stehen zu dem, was andere anbieten und wo die Vor- und Nachteile liegen, das muss man dann eben bewerten. Das ist genau unsere Aufgabe. Mhm. Und was den Übertourismus und die Alternativen angeht, über die berichten wir seit Jahrzehnten. In Leiden ist es eben auch schön, genauso wie in Amsterdam oder in Utrecht kann man auch ein schönes Wochenende verbringen. Letztendlich ist das eine Aufgabe, die die Politik lenkend übernehmen muss. Und da ist so meine Erfahrung persönlich, es wird da immer sehr viel und laut geredet und getan wird relativ wenig, denn letztendlich geht es ums Geld. Man möchte einfach von den Touristen mehr Geld haben. Deswegen ist zum Beispiel in Amsterdam so, da darf kein neues Hotel gebaut werden, es sei denn, es wird eins geschlossen und dann eines mit höherem Standard, also ein Luxushotel gebaut. Und das ist dann wieder am besten für das Ehepaar ohne Kinder mit gutem Einkommen. Das machen andere Städte, Köln macht das auch so, Barcelona setzt auf diesen Trend. Ob das jetzt im Sinne einer egalitären Gesellschaft ist, weiß ich nicht.
Sie haben es schon angesprochen, berichten oder ein bisschen auch Werbung machen für die Destinationen, für die Reiseziele, machen ja nicht alleine Sie, sondern es gibt ja inzwischen jede Menge Influencer auf TikTok, Instagram oder sonst wo, die ja auch die Leute irgendwo hinlocken an den Praxer Wildsee in Südtirol zum Beispiel, habe ich jetzt gelernt. Das weckt bei mir Kindheitserinnerungen und da waren ziemlich wenig Leute damals da. Wie gehen Sie eigentlich so von der klassischen Wochenendbeilage der Zeitung oder dem schönen Reisemagazin im Fernsehen so ganz allmählich als Reisejournalismus auch in die neue Medienzeit hinein?
Also zum Praxer Wildsee möchte ich noch die Anekdote erzählen, dass ich am letzten Tag vor dem Lockdown 2021 da war. Da waren also morgens um 4 schon Asiaten, die dort nun diese Fotos machten, die man da machen muss. Da gibt's eine Stelle, das ist irgendwie 3 Meter breit und da hat man das volle Panorama auf den See und die Berge und da knubbelten die sich damals auch schon. Also das ist in der Tat ein sehr kurioser Ort. Was wir natürlich tun es, wir versuchen auch in den neuen Mediengattungen aktiv zu werden. Es gibt Radiokollegen, die podcasten, es gibt Fernsehkollegen, die YouTuben, es gibt Menschen, die auf Newsletter setzen. Ich schreibe Bücher, also da versucht man natürlich, sich mit allen neuen Formen vertraut zu machen und sich da auch irgendwie zu etablieren. Ob das letztendlich ein Ersatz sein kann, es steht in den Sternen. Was ich jetzt persönlich nicht so nachvollziehen kann, ist, wieso zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk so wenig auf Reisethemen setzt, weil das ist ein Megathema für alle. Und da hat die Berichterstattung doch deutlich nachgelassen in den letzten Jahren. Den Grund kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Na, wir tun es ja gerade.
Herr Wein, noch eine Frage. Sie sind ja jetzt sicherlich in vielen Ländern ja unterwegs, aber welche Destination würden Sie denn sagen, ist gerade jetzt so upcoming empfehlenswert oder wo würden Sie sagen, das ist vielleicht noch so ein bisschen unterbewertet und man sollte doch nochmal hinfahren?
Da tue ich mich persönlich schwer. Ich liebe den Norden, also ich fahre dahin, wo es kühl ist. Norwegen, Schweden, Finnland, Island. Island ist auch ziemlich überfüllt inzwischen. Letztendlich sind es immer die Länder, die nicht so im Fokus stehen. Fahren Sie nach Bulgarien, fahren Sie in die Türkei. Da hat man natürlich dann oft das Problem, dass man vielleicht in Regionen reist, wo Regime unterwegs sind, die man politisch eher nicht unterstützen will. Oder man hat die weite Anreise, die dann teuer und unbequem ist. Also so das Optimum ist da wahrscheinlich auch schwer zu finden. Da kommt es sehr auf die persönlichen Interessen und Bedürfnisse an.
Alles ist nicht mehr so einfach, wie es vielleicht einmal war. Michael, mein Bedarf an den neuesten Informationen aus dem Thema Reisejournalismus wäre gedeckt für heute. Wie geht's dir damit?
Geht mir ebenso, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Reisesaison, sagen wir mal so. Herr Wein, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
Und Ihnen eine schöne nächste Reise. Danke.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.